Der liebe Kurt hat die Predigt, die wir heute hören, mit einer Frage überschrieben, die wir uns auch gerne stellen. Warum muss ich leiden? So hören wir, was er dazu geschrieben hat. Der Psalm hat als Überschrift zum Gedächtnis, andere übersetzen zur Erinnerung oder zum Gedenken. Es kann sein, dass der Psalm dazu diente, beim Gedenkopfer gelesen zu werden. Auf jeden Fall war dieses Gebet nicht nur Davids persönliches Gebet, das er in einer einzigen Notlage betete, sondern es dient auch zur Belehrung all derer, die es nachdenkend lesen und beten. Der Psalm kann sehr wohl gebetet werden von jemandem, der in einer solchen Notlage ist, wie sie hier beschrieben wird. Er kann durch den Psalm Worte finden, sein Leid auszudrücken. Aber wir bekommen beim Lesen und Studieren auch eine Belehrung über das Leiden und den Zusammenhang des Leidens mit Sünde. Und wir bekommen Hilfe dafür, wie wir damit umgehen können. Als ich den Psalm für die Vorbereitung mehrmals durchlas, kam es mir vor, als ob ich im Buch Hiob lesen würde. In der Tat könnte man Psalm 38 auch als eine Zusammenfassung Hiobs ansehen. Er beschreibt genau die gleichen Probleme und Bedrängnisse, unter denen Hiob leidet. Wir finden die Beschreibung von 5 verschiedenen Nöten, die David niederdrücken und in denen er Gottes Hilfe und Befreiung sucht. Es sind Krankheit, menschliche Feinde, Untreue oder verständnislose Gefährten, die eigene Sünde und die drohende Verzweiflung. Das sind alles Dinge, die auch uns immer wieder zur Last werden. Und der Psalm kann uns helfen, diese Dinge im Licht Gottes zu verstehen. David scheint sein Leid als direkte Folge oder Strafe für seine Sünde zu sehen. Er beginnt sein Gebet: Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Es scheint, dass die meisten Menschen einen Zusammenhang zwischen Sünde und Leiden sehen. Leiden wird als Folge von Sünde oder Fehlverhalten angenommen. Jemand, der Schweres wie Krankheit oder Feindschaft ertragen muss, sagt schnell: Womit habe ich das verdient? Ich habe doch nichts Böses getan, wenn er sich als unschuldig sieht. Auch die meisten nichtchristlichen Religionen lehren, dass Sünde oder falsches Verhalten als Konsequenz Leiden mit sich bringen. Man muss der Gottheit gehorsam sein oder die Prinzipien des religiösen oder philosophischen Systems beachten, dann geht es einem gut. Wenn man vom vorgeschriebenen Weg abweicht, kommt es schlecht heraus. Was lernen wir aus der Bibel darüber? Auf der einen Seite, ganz grundsätzlich, lehrt die Bibel das auch. Gott sagt dem ersten Menschen: Wenn du mir gehorchst, mein Gebot hältst und nicht von der verdorbenen Frucht isst, hast du das Leben und ich lasse es dir gut gehen. Später gab er seinem Volk die Gebote und hielt ihnen Segen und Fluch vor. Er sagte: Wenn ihr mir gehorcht, dann werdet ihr fruchtbar sein, Wohlstand haben, keine Feinde, kein Hunger und keine Krankheit werden euch bedrängen. Wir finden viele Beispiele, wie das ungehorsame Volk bestraft wird, weil sie Gott ungehorsam waren. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen, zum Beispiel Herodes, der sich vor dem Volk als großer Mann gibt, sich selbst feiern lässt, anstatt Gott zu ehren, wird krank und von Würmern zerfressen. Der Zauberer Elimas, der Paulus Verkündigung widersteht und auch den Prokonsul Sergius beeinflussen will, wird mit Blindheit geschlagen. Hananias und Sapphira, die vor der Gemeinde heucheln und Petrus anlügen, fallen tot um. Auf der anderen Seite finden wir in der Bibel auch die Lehre und viele Beispiele dafür, dass Menschen leiden, ohne dass sie konkrete Sünden begangen haben, für die sie dann bestraft würden. Allen voran lehrt das Buch Hiob, dass der Gottesknecht sein Leiden nicht verdient hat. Propheten, die Gott treu sind und sein Wort ausrichten, werden verfolgt und getötet. Christus und die Apostel und ihre Schüler werden zu Unrecht verfolgt und werden auch krank. Auch David erlebte beides, Leid als Strafe für Sünde und auch Leid und Bedrängnis, die er nicht verschuldet hat. Er brach die Ehe mit Bathseba, der Frau Urias, und musste dafür den Tod seines geliebten Kindes erfahren. Er verordnete gegen Gottes Willen eine Volkszählung und wurde gestraft, indem eine schlimme Seuche über sein Volk kam. Aber er erduldete Bedrängnis, die er nicht durch konkrete Sünde provoziert hatte. Die Eifersucht und Verfolgung durch seinen Schwiegervater Saul. Seine eigenen Söhne lehnten sich gegen ihn auf. Aus dem eigenen Volk standen Männer gegen ihn auf und suchten seinen Tod. Wie nun sollte David unterscheiden, was in der konkreten Situation der Fall war? Wie sollte er wissen, ob Krankheit oder Bedrängnis durch Feinde die Folgen seiner Sünde waren oder nicht? Er musste doch wissen, ob er Buße tun sollte oder ob er einfach so um Hilfe schreien sollte. Wenn wir sein Gebet im Psalm studieren, werden wir hilfreiche Antworten erhalten. Erst einmal schauen wir auf Davids Erkenntnis. Was wusste er über seine Situation in seiner Notlage? Das Erste, und ich denke, das ist das Wichtigste von allem, er wusste, dass sein Gott der Urheber seines Leidens ist. Ihn spricht er als den Verantwortlichen an. Herr, strafe mich nicht in deinen Zorn, denn deine Pfeile, deine Hand. Das ist etwas, was wir Gottesknechte in der Bibel immer tun sehen. Sie verstehen, dass Gott der Urheber von allem ist, was ihnen geschieht, sei es Gutes oder Böses. Die Psalmisten, die aus ihrem Leiden Gott anrufen, ob sie zu Recht oder zu Unrecht leiden, sprechen Gott als den Verantwortlichen an. Auch Hiob spricht mit Gott so, und wir lesen es schon am Anfang des Buches, dass der Herr hinter dem steht, was geschieht. Paulus sagt von einem Leiden, er nennt es bildhaft Pfahl im Fleisch, den Engel Satans, der ihn schlägt, dass es ihm von Gott gegeben ist. David und mit ihm alle Autoren der Bibel haben noch verstanden und gelehrt, dass Gott der allmächtige Herrscher ist, der alles in seiner Hand hat. Alles, was uns geschieht, ist von ihm verordnet. Er kann alles geben und alles nehmen. Drum betet auch Hiob so, in seinem tiefsten Leid, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und zu seiner Frau sagt er, wir haben das Gute von ihm genommen, so sollten wir auch das Böse aus seiner Hand nehmen. Als Zweites erkennt David, dass er wegen seiner Sünde leidet. Er schreibt nicht, um welche Sünde es sich handelt. Aber ihm selber ist es klar, dass er selbst die Schuld trägt an seiner Situation. Ich denke, dass das immer so sein sollte. Es sind nicht die Mitmenschen, die Glaubensgeschwister, die in erster Linie beurteilen, was die Ursache eines Leidens ist. Der Leidende selbst kann das in der Regel erkennen, wenn er wirklich wegen einer bestimmten Sünde von Gott bestraft wird. Hiobs Freunde haben hier ihre Zeit vergeudet und Hiob dazu sehr geschadet, indem sie versuchten zu analysieren, was die sündhafte Ursache von Hiobs Leiden sei. Hiob wusste, es ist nicht Sünde. David wusste, es ist Sünde. Eine weitere Erkenntnis Davids war, dass seine Feinde ihn ohne Ursache, also zu Unrecht verfolgten. Er hat ihnen nichts getan, das sie rechtfertigte, ihm feindselig zu begegnen. Daran hält er fest. Er unterscheidet, es gibt Leid, das ich selbst verschulde, und es gibt solches, das ich nicht verdient habe. Im Gegenteil, sie vergelten ihm Gutes mit Bösem. Und dann erkennt David auch, und das hängt zusammen, mit der ersten Erkenntnis, dass sein Gott der Verantwortliche für sein Leiden ist, dass er sich nicht selber helfen kann, sondern dass die Rettung allein beim Herrn ist. Vers 5, meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Verlassen hat mich meine Kraft. Und in Vers 16, denn auf dich, Herr, harre ich. Du wirst antworten, Herr, mein Gott. Und Vers 23, eile zu meiner Hilfe, Herr, meine Rettung. David ist kurz vor seinem Ende. Er ist nahe an der Verzweiflung. Er sieht sich selbst und sieht, dass seine Feinde, menschliche Feinde, falsche Freunde, seine Sünde, einfach zu mächtig sind. Er kann sie nicht überwinden. Auf sich selbst gestellt muss er verzweifeln. Aber er sieht auch seinen Gott, der allmächtig ist, der ihn ja in diese Situation kommen ließ. Und er weiß, dass er auch seine Rettung ist. Nicht nur rettet, sondern die Rettung ist. Was ist nun Davids Haltung, die aus seiner Erkenntnis erwächst? Weil er erkennt, dass seine eigene Sünde die Ursache für sein Leiden ist. Und vielleicht musste der Herr ihn so wachrütteln, damit er begann, in sich zu gehen und sich selbst seine Sünde zu erkennen. Darum tut David das einzig Richtige. Er bereut und kehrt um. Vers 19, denn ich bekenne meine Schuld. Ich bin bekümmert wegen meiner Verfehlung. Er konzentriert sich nicht auf die Ungerechtigkeit seiner Feinde, die Treulosigkeit seiner Freunde oder den Schmerz seiner Krankheit. Diese Dinge beklagt er auch, und zwar sehr ausführlich. Aber sein erstes Anliegen, das er vor Gott bringt, ist seine Sünde, die ihn dahin gebracht hat, wo er jetzt ist. Weil er erkennt, dass Gott, der Herr, nicht nur bestraft, wenn wir gesündigt haben, sondern durch die Strafe uns zur Umkehr und zum Heil führen will, darum kehrt er zu eben diesem Herrn um. Als er sündigte, dem Herrn ungehorsam war, hatte er ja die selige Gemeinschaft mit ihm verlassen. Diese sucht er jetzt wieder, indem er sich vertrauensvoll und aus der Tiefe seiner Seele im Gebet zu ihm wendet. David spricht nicht nur ein Gebet, sondern er wirft sich mit seinem ganzen Wesen vor Gott hin. Er klagt laut, er schreit zu seinem Gott, er lässt alles Vertrauen los, er sieht alles Selbstvertrauen los. Er sieht, ich habe keine eigenen Ressourcen, um mir selbst zu helfen, sondern er weiß, ich habe den Herrn. Er betet nicht, Herr, gib mir etwas Klugheit, dass ich mich wieder aus meiner Misere heraushauen kann. Gib mir mehr Kraft, dass ich meine Feinde zurückdrängen kann. Er sagt nur, auf mich selbst gestellt bin ich völlig verloren. Vers 22 und 23. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott. Sei nicht fern von mir. Eile zu meiner Hilfe, Herr, meine Rettung. Er sucht nicht Hilfe vom Herrn, sondern bei dem Herrn. Er sucht Gott selbst, seine Gemeinschaft. Er sucht nicht Rettung unabhängig vom Herrn, sondern er nennt ihn Herr, meine Rettung. Das Böse, worunter er leidet, treibt ihn zurück in die Gemeinschaft, die er durch seinen Ungehorsam verlassen hat. Die rettende Gemeinschaft seines Gottes, ohne den er vollkommen, ohne Hoffnung und verloren ist. Was können wir nun lernen, David? Wie können wir damit umgehen, wenn wir leiden, sei es zu Recht oder zu Unrecht? Welche Haltung sollen wir einnehmen, wenn wir von Krankheit, feindseligen Menschen oder auch von Mutlosigkeit und zweifelnden Gedanken bedrängt sind? In Jakobus 5 heißt es, leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Das klingt im ersten Moment vielleicht wie eine Binsenweisheit. Etwas, das man nicht sagen muss, weil es bereits allen bekannt ist. Aber das ist es natürlich nicht. Es heißt viel mehr als das, man jemanden, der leidet, einfach sagt, du musst halt beten. Es meint das, was David hier auch tut. Er lebt sein ganzes Leben im Guten und Schweren im Gebet vor Gott. Wenn er betet, ruft er nicht nur seine Not heraus. Das tut er auch. Aber er tut viel mehr. Er betrachtet und beschreibt sein Leid prüfend, auch mit Selbstkritik. So sieht er auf der einen Seite, dass seine Feinde und die treulosen Freunde zwar zu Unrecht gegen ihn vorgehen, aber er erkennt auch, dass seine schwere Lebenssituation eine Zurechtweisung Gottes wegen seiner Sünde ist. Es wird uns in unseren Schwierigkeiten oder Leiden nützlich sein, wenn wir ebenso vorgehen. Prüft euch zuerst selber, wenn ihr leidet oder wenn ihr in Schwierigkeiten steckt, wenn sich Menschen gegen euch richten oder Gefährten euch verlassen. Hat das etwas mit mir selbst, mit meiner Beziehung zu Gott zu tun? War ich selber treulos gegenüber meinem Gott? Wir müssen dabei nicht nach verborgenen Sünden in unserem Inneren graben. Wir kennen in der Regel unseren Ungehorsam, unsere Übertretungen. Manchmal wollen wir sie einfach nicht eingestehen und fliehen vor unserem schlechten Gewissen. Vielleicht sendet Gott dann eine Bedrängnis oder Leiden, um uns zur Umkehr zu bewegen. Darum ist es notwendig, dass wir erst unsere gestörte Beziehung zu unserem himmlischen Vater klären, bevor wir seine Hilfe suchen. Lasst uns immer eine bußfertige Haltung einnehmen, wenn wir uns Gott nähern. Auch wenn wir unschuldig leiden. Wir sind ja nie sündlos. Der Herr Jesus sagt, wir sollten in seinem Namen bitten, um erhört zu werden. Das bedeutet nicht, dass wir bloß am Ende des Gebets sagen sollten, wir bitten das im Namen Jesu, sondern es bedeutet, dass wir vor Gott kommen, weil Jesus uns den Zugang zu Gott geöffnet hat. Dadurch, dass er unsere Sünde für uns getragen und uns Gottes Vergebung erwirkt hat. Wenn wir umgekehrt sind und um die Vergebung wissen, dann dürfen wir nach vorne schauen und von Herzen klagen und die Hilfe Gottes suchen. Wir müssen nicht weiter graben und unser Inneres analysieren. Die Hilfe kommt nicht aus der Analyse, sondern vom Herrn. Er ist allmächtig. Er hat unser ganzes Leben und unser Geschick in seiner Hand. Er lenkt den Feind, Gesundheit und Krankheit, auch unsere Gedanken und Gefühle. Wie David müssen wir bekennen, in mir ist keine Kraft. Meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Unsere Rettung ist der Herr. Wie wir schon sahen, der Herr bringt nicht nur die Rettung, er ist selbst die Rettung. Wenn David das sagt, dann spricht er von Christus. Durch den Propheten Hosea sagt Gott, ich rette sie nicht durch Bogen, Schwert, Pferde und Reiter, sondern durch den Herrn, ihren Gott. Der Herr rettet durch den Herrn. Er gibt uns nicht Waffen, kluge Strategien, psychologische Lehren, damit wir uns selbst retten können, sondern er gibt uns den Herrn. Das ist Christus. Er rettet uns von unseren Sünden, von Feinden, innen und außen. Er rettet uns auch von uns selbst. Das alles hat David im Psalm im Blick. in seiner Sündennot, gegenüber Feindschaft und Verlassenheit, Krankheit und Mutlosigkeit ist er selber machtlos, ja kraftlos. Darum wirft er sich in dieser Notlage ganz vor seinen Gott hin und erwartet seine Hilfe nur von ihm allein. Das ist nicht kompliziert, es ist einfach, dass ein Kind das tun kann. Und darum kann der Beter auch in der größten Not zu sich selbst sagen, während er betet, im Psalm 42, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Darum sagt der Herr zu uns in Psalm 50, rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Amen.